Danke, Andi. Wir hatten ja in den letzten Monaten eine Predigtserie über Römer 12 und wir werden im August, September vier Predigten haben über die Soli von Luther, hier die Flyer. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, Leute einzuladen. Die Daten stehen hier drauf, 26. und 3. und 10. September sind diese speziellen Predigten. Und nun sind noch zwei dazwischen und ich habe mir überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe mal weiter. Eigentlich wäre dieses Thema erst am 1. August dran heute, aber das ist auch gut. Es geht nämlich um die ganze Frage, wie wir Christen uns in einem bestehenden Staatsgebilde verhalten sollen. Das ist Römer 13, 1 bis 7. Ich lese es nachher. Es ist so, dass bei den Juden das ja keine Frage war. In Israel war das nie eine Frage. Das Gesetz, die Tora, die regelte sowohl die staatlichen wie auch die religiösen Belange. Die Tora war eigentlich über alles das Gesetz. Und es gab da keinen Unterschied. Der König war eigentlich auch, oder vor allem der Richter schon, war zugleich geistliches Oberhaupt, gerade wenn man an Samuel denkt zum Beispiel, geistliches Oberhaupt und weltliches Oberhaupt zugleich. Oder später auch der hohe Priester hatte sowohl geistliche wie auch politische Macht. Das war im Judentum völlig klar. Nur zur Zeit von Jesus war das dann viel schwieriger, weil Israel damals von den Römern besetzt war. Und das war für Israel eine unheimliche Herausforderung. Jetzt ist da plötzlich ein anderer Gesetzgeber, der Kaiser in Rom, der von sich beansprucht, über dem Gesetz Gottes zu stehen. Und das war für die damalige Zeit eine unheimliche Herausforderung. Jesus, es ist ja erstaunlich, wie sich Jesus aus der Tagespolitik oder aus den großen Linien der Politik heraushielt. Ich möchte zwei Stellen hier zitieren. Jesus wird ja auf die Probe gestellt wegen den Steuern, ob man dem Kaiser Steuern zahlen muss. Und da ist immer wieder erstaunlich seine Weisheit. Er lässt sich dann so eine Münze zeigen und fragt, wer ist da drauf? Und da ist eben der Kaiser drauf. Und da sagt Jesus als Antwort, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Oder auch als er von Pilatus war ja auch nicht ein Jude, sondern von den Römern eingesetzt, als er vor Pilatus verhört wurde, bekennt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dann hätte er logisch eine Armee. So ein paar Partisanen um sich geschart, die dann politisch das auch umsetzen, die dann auch die Armee respektive die Polizei bilden können, hat Jesus nicht gemacht. Er hat gesagt, meine Jünger kämpfen nicht für mich, mein Reich ist nicht von dieser Welt, also etwas völlig anderes. Im Römerreich wurde ja der Kaiser göttlich verehrt. Wenn wir jetzt Rom anschauen, dann war das irgendwo auch wieder einheitlich. Im Römerreich war eigentlich, dass die geistliche Seite und die weltliche Seite auch eine gewisse Einheit. Der Kaiser genoss göttliche Anbetung. Er stand auch über allem. Also der Kaiser regelte sowohl das gesellschaftliche Leben mit seinen Gesetzen, aber auch das religiöse Leben. Diesen Anspruch hatte er. Und deshalb waren Juden, die im Römerreich wohnten, immer den Römern ein Stück ein Dorn im Auge. Weil die passten sich nicht an. Die hatten ihre Tora und ihre eigenen Gesetze und die hielten sich irgendwie nie ganz an die römischen Gesetze und hatten immer ihre eigene Suppe. Und das war für den römischen Staat ein Problem. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, dass Kaiser Claudius alle Juden befohlen hat, Rom zu verlassen. Er hat alle Juden aus Rom hinausgeschmissen, das wird hier bezeugt. Paulus trifft hier Aquila und Priscilla, die in Rom waren und vertrieben wurden, eben als jüdische Bürger. Das war dem Kaiser wirklich suspekt und deshalb hat er die Juden möglichst vertreiben und kontrollieren wollen, aber eben die ließen sich nie ganz kontrollieren. Dieses Spannungsfeld, und wie sollen sich jetzt Christen, die weder Juden noch Heiden sind, die irgendwie dazwischen sind, wie sollen die sich verhalten im Verhältnis zum Staat? Und das ist nun die große Frage. Die römische Kirche, die träumte vom Gottesstaat. Unter Augustin, er hat ja dieses große Werk geschrieben, der Civitatus Dei, also vom Gottesstaat. Und er hat ein Konzept entwickelt, wo die Kirche zugleich Staatsmacht ist und auch gesellschaftlich. Also ähnlich wie im Judentum hat Konstantin das auch versucht, in die christliche Kirche hineinzubringen, dass die christliche Kirche auch gleichzeitig die staatliche Macht hat. Und in Rom wurde das ja dann auch umgesetzt. Der Vatikan ist ein Staat, der Papst ist das Oberhaupt und der Vatikan ist ein Staat mit allem drum und dran, mit Armee, mit Geheimdienst, mit diplomatischen Vertretungen auf der ganzen Welt, mit allem, was zu einem Staat gehört. Und der Papst hat eigentlich den Anspruch oder hatte mal theoretisch die Herrschaft über das ganze Römische Reich auch geistlich zu haben. Die haben sich dann immer irgendwie so bis im Mittelalter mit den Fürsten verbunden, aber die Kirche hat im Mittelalter das Ganze noch ziemlich stark beherrscht. Nun, wie ist jetzt das konkret im Neuen Testament? Wie ist das gedacht? Wie sollen sich Christen verhalten im Staat? Wenn sich das Evangelium über die ganze Welt ausbreitet, dann gibt es Christen in ganz verschiedenen Staatsformen. Da gibt es Monarchien, da gibt es Diktaturen, da gibt es irgendwelche Clanherrschaften, da gibt es Demokratien seit dem späten Mittelalter. Wie sollen sich Christen nun verhalten? Und das wird in Römer 13 eben hier geregelt. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, das andere kommt dann auch noch. Denn die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Ich staune eigentlich über diesen Text. Es ist eine radikal positive Sicht vom Neuen Testament aus gegenüber dem Staat. Staatsmacht, jegliche Staatsmacht ist von Gott verordnet, steht hier. Von Gott so gewollt. Es steht nicht, dass Gott jeden König persönlich oder jeden Herrscher persönlich wählt. Das steht hier nicht. Aber die Institution Staat ist von Gott gewollt. Von Gott verordnet. Und vergessen wir nicht, als Paulus das schrieb, er war Kaiser. Nero. Zur Zeit der Apostelgeschichte war es noch Claudius, aber nachher bald kam Nero. Und ich bin nicht sicher, vielleicht als Paulus diesen Brief schrieb, wer genau Kaiser war, aber ich meine, schon als Paulus den Römerbrief schrieb, das war ja nach seiner zweiten Reise in der Gefangenschaft, da war Nero schon Kaiser. Das ist schon noch speziell. Hat denn Gott Nero eingesetzt als Kaiser? Ja, ich denke wohl kaum, dass Gott persönlich jetzt Nero gewollt hat als Kaiser. Um das geht es nicht, das steht hier nicht. Ich denke, Gott konnte auch nicht hinter allem stehen. Nero hatte eine Schreckensherrschaft, was der alles angestellt hat. Diese ganzen Kämpfe, Brot und Spiele, das war sein Motto. Die Leute müssen einfach Brot haben, genug zu beißen und Unterhaltung und dann sind sie friedlich. Das war so seine Strategie, um die Leute bei Laune zu halten. Er hat die besetzten Gebiete mit harter Hand unterdrückt, schon die anderen Kaiser. Er hat Rom vermutlich selber abbrennen lassen, um es neu zu bauen und hat dann die Christen beschuldigt, sie hätten das gemacht. Das war eine schreckliche Herrschaft. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, Gott steht hinter allem, was Nero tat. Das sagt auch Paulus nicht, auch dass er die Christen verfolgt hat. Aber auch unter Nero gab es einen Staat mit gewissen Regeln, mit einer gewissen Gerechtigkeit. Das beschreibt hier Paulus. Die Menschen, die etwas Schlechtes tun, werden bestraft, die Guten werden belohnt. Auch Paulus hat das ausgenützt. Als er von den Juden ermordet werden sollte und ein Anschlag auf ihn geplant war, da berief er sich auf sein römisches Bürgerrecht, das er ja hatte von Geburt an, und er berief sich auf den Kaiser. Also er hat die Gesetze des Staates in dem Fall für sich in Anspruch genommen und hat sich auf den Kaiser berufen und wurde so nicht dem jüdischen Mob ausgeliefert, sondern wurde von den römischen Soldaten bewacht und kam so dann in Gefangenschaft, aber war geschützt. Also dass es staatliche Macht gibt, dass es diese Ordnung gibt, das ist von Gott eingesetzt. Muss ich gerade schauen, kommt das? Nein, kommt noch nicht hier. Deshalb gibt es ja auch, ja, ist Unterordnung verordnet, auch die Pflichten mit dem Steuern zahlen, das steht ja auch hier im nächsten Text, der dann kommt, dass wir Steuern zahlen sollen, gehört einfach auch dazu. Wir sind in der Schweiz sehr privilegiert. Wir haben hier ein Abbild von den Ilanzer Artikeln. Habe ich jetzt das Blatt hier oder habe ich es vergessen? Das habe ich jetzt voll nicht dabei. Die Ilanzer Artikel, das war ja revolutionär. Die wurden vermutlich in dem Haus, wo wir wohnen, wurden die unterzeichnet. Das war eine Regelung, wie die Reformation vonstatten geht hier in der ganzen, also im ganzen rätischen Raum. Und das wurde hier in Ilanz festgeschrieben. Und zwar ging es darum, dass die Macht der Bischöfe und der Klöster beschnitten wurde. Die hatten bis jetzt alle Macht, die hatten ja auch fast alle Ländereien, weil die Leute für ihr Seelenheil, wenn sie keine Kuh mehr verschenken konnten, haben sie halt ihr Land verschenkt und durften es dann weiter bewirtschaften, aber es gehörte alles der Kirche. Das war eine Riesenungerechtigkeit. Und diese Ilanzer Artikel haben das alles geregelt, haben auch geregelt, dass jedes Dorf demokratisch abstimmen konnte, welchen Glauben, dass sie jetzt annehmen wollen, ob sie katholisch bleiben, also beim alten Glauben bleiben, oder zum neuen Glauben wechseln wollen. Ilanz hat ja gewechselt, Bitasch, Duwin, Kastrisch, Waltensburg hat gewechselt, verschiedene politische Gemeinden haben abgestimmt und sind dann zum reformierten Glauben gewechselt. Das war nicht allzu geistlich, diese ganze Geschichte, sondern das war sehr stark auch machtpolitisch. Aber es war in den Ilanzer Artikeln ganz klar verankert, die Freiheit und wer den Glauben nicht wechseln wollte, wer jetzt zum Beispiel in Waltensburg wohnte oder in, ich weiß, ein Beispiel von Sevgiain, da ist eine Familie, hat den anderen Glauben gehabt und die durften nicht diskriminiert werden. Sie mussten einfach ins Nachbardorf zur Kirche, dort wo es eben dieser Glaube praktiziert wurde, reformiert oder katholisch, je nachdem, aber sie durften im Dorf nicht verfolgt werden. Und es gibt Beispiele, wo das wirklich wunderbar funktioniert hat. Und dann 1848 kam die Schweizer Bundesverfassung im Namen Gottes. Das ist natürlich schon ein Riesenprivileg, dass wir ein Staatsgebilde haben, das eigentlich auf der Grundlage der Bibel damals gebildet und gegründet wurde. Erstaunlicherweise hat ja da Napoleon noch ziemlich viel nachgeholfen, dass das so zustande kam, aber nicht unbedingt die göttliche Seite, sondern mehr die politische. Aber die Schweizer Gründer, Staatsgründer, 1848, die haben sich auf die biblische Grundlage gestützt. Zur damaligen Zeit waren ja die katholischen Kantone ziemlich von der Politik noch ausgeschlossen vorher. Es waren vor allem die reformierten Kantone Bern, Zürich, Basel, die da die Politik bestimmten. Die katholischen Regionen wurden dann erst später so richtig in die Politik eingebunden. Das war eine ganz schwierige Zeit damals politisch, aber diese Väter der Schweizer Bundesverfassung, die hatten ein geistliches Anliegen, die kannten die Bibel und haben diese Verfassung auf die Regeln der Bibel abgestützt. Es gibt ja politische Rechte, die wir haben. Wir können Initiativen einreichen, wir können Referenden unterschreiben, wir können abstimmen, wir können wählen. Wir haben schon sehr viele Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass das einfach genau göttlich ist. Es steht nirgends in der Bibel, dass Demokratie die richtige Staatsform sei. Das gibt es in der Bibel gar nicht. Und dass die Mehrheit einfach dann bestimmt, was läuft, ist ja auch nicht immer gut. Das sehen wir in jüngster Zeit, dass die Mehrheitsmeinung sich so von der Bibel verabschiedet hat, dass jetzt Dinge mehrheitsfähig werden, sei es Thema im ganzen moralischen Gebiet, Abtreibung oder auch was die ganzen Fragen von Zusammenleben der Menschen betrifft. Da ist jetzt vieles demokratisch abgestimmt worden, was nicht mehr mit der Bibel übereinstimmt. Ich sage nicht, Demokratie ist einfach das Beste, was es überhaupt gibt. Aber wir haben Möglichkeiten. Natürlich gibt es Schlechtes, auch in unserer Demokratie. Es gibt schlechte Politiker, es gibt schlechte Gesetze. Ich erinnere an das jüngste Beispiel, da sollte ja die Fördergelder für die christliche Jugendarbeit gestrichen werden. Das wurde so beschlossen. Der Bund der Jungscharen hat sich dann gewehrt und die ganze Geschichte ist noch nicht gelaufen. Der Bundesrat ist nochmal über die Bücher gegangen, aber dann ist die Presse gekommen und hat dann ziemlich Wirbel gemacht. Das war so vor 2 Wochen, ziemlich Wirbel gemacht, eben gerade weil so gewisse moralische Fragen bei den evangelikalen Jungscharen biblisch begründet sind und das war für sie ein Dorn im Auge. Und wie es jetzt wirklich herauskommt, wissen wir noch nicht. Es geht hier vor allem um Finanzen. Es geht nicht darum, dass Jungschar verboten wird. Aber es geht darum, dass man sagt, da wird missioniert, da werden die Kinder christlich beeinflusst und das ist grundsätzlich schlecht. So denkt bald die Mehrheit unserer Gesellschaft. Das müssen wir uns bewusst sein in unserem Staat. Und ich denke, wir kommen immer mehr in die Situation, wie es damals in Paulus Zeiten war, dass die staatliche Macht nicht mehr so allzu christlich ist, sondern dass das ein Spannungsfeld ist, wie verhalte ich mich als Christ im Staat. Unsere Großeltern hatten diese Spannung noch nicht, unsere Eltern auch noch nicht so, aber wir viel stärker. Und natürlich dürfen wir Unrecht anprangern. Natürlich dürfen wir demonstrieren, wenn eine große Demo für das Recht auf Leben, für den Schutz des ungeborenen Lebens stattfindet, finde ich das eine gute Sache. Wir dürfen unsere Stimme erheben. Das sind unsere demokratischen Spielregeln, unsere Mittel, die wir einsetzen dürfen. Das ist okay. Aber es steht uns Christen schlecht an, wenn wir einfach über den Staat schimpfen. Wenn wir einfach rebellieren, das ist, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Das ist so Stammtischgespräch, oder? Aber das gehört sich nicht für uns Christen, dass wir damit einstimmen. Das ist nicht unser Job, einfach zu wettern über den Staat. Natürlich können wir gegen uneinsichtige Regeln auch mal rebellieren. Wenn es da mal blitzt in einer 30er-Zone, dann nervt mich das auch. Oder gestern waren wir unterwegs, dass zwischen Interlaken oder Brienz und Meiringen ist eine 80er-Strecke schnurgerade. Dann bin ich so schön im Verkehr gefahren, oder? Etwas Ja, ich bin da auch nicht immer ganz stur. Ich hatte auch fast 100 drauf, aber schönen Abstand, 200 Meter Abstand zum vorderen, und dann sah ich vorne einen Blitz. Da ging ich natürlich auch vom Gas. Bin dann sehr froh, dass das dann nicht teuer wurde. Es wäre wahrscheinlich nicht so teuer geworden. Ich wäre nicht viel drüber gewesen, so aber ein Spürchen schon. Ja, da bin ich auch nicht immer ganz perfekt. Aber grundsätzlich, wenn die Regeln da sind, dann ist es mein grundsätzliches Prinzip. Die Regeln sind da, nicht um gebrochen zu werden. Das ist in der alternativen Szene so. Aber unter Christen ist das nicht die Regel. Es geht nicht darum, dass Regeln da sind, damit wir sie brechen, sondern dass wir uns unterordnen. Wie sollen wir uns verhalten? Es steht hier, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Also nicht, dass ich einfach das Tempo einhalte nur wegen den Blitzkästen, sondern auch, weil ich mich verpflichtet weiß, auch entsprechend zu leben. Ich weiß, ich bin etwas temperamentvoll und ich muss mir immer Mühe geben, auch in Ilanz, dass ich anständig, ich bin zwar mehr mit dem Velo unterwegs, aber auch da kann man rasen, die Leute erschrecken um die Ecke. Und ich muss mir manchmal Mühe geben, etwas ruhiger in die Pedalen zu treten. Ich möchte ja ein Vorbild sein. Beim Velo ist es ja nicht die Gefahr, dass man geblitzt wird. Aber ich möchte, deshalb heißt es um des Gewissens willen, ich möchte ein gutes Beispiel abgeben und eben nicht ein schlechtes. Ja, und was ist die Antwort? Wie sollen wir uns jetzt konkret verhalten? Und das ist der Rest des Textes hier. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Und dann kommt das von den Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer dem, der Steuer gehört, Zoll dem, der Zoll gebührt, Furcht dem, der Furcht gebührt, Ehre dem, der Ehre gebührt. Das ist dann der Abschluss. Also wie sollen wir uns verhalten im Staat? Es gibt eines, was wir tun können, Gutes tun. Einfach Gutes tun. Und ich denke, das ist das, was auch die Verantwortlichen der Jungschar versucht haben. Sie haben viele Menschen, die die Jungschar durchlebt haben, haben Briefe geschrieben und haben geschrieben, was sie alles gelernt haben in der Jungschar und wie das ihnen für ihr berufliches oder politisches Engagement später geholfen hat. Das Gutes tun, da kann niemand etwas dagegen sagen. Oder ich denke an das Gott-Hilft-Werk, das ist ja ein christliches Kinderheim ursprünglich oder immer noch. Die haben auch Jugendliche. Und in Felsberg hatten sie ein Haus mit Jugendlichen. Und jetzt hat es dort vor allem jugendliche Eritreer, Flüchtlinge, die dort in diesem Haus sind. Und als die da untergebracht wurden in diesem christlichen Heim, da kam sofort die Presse und sagte, ja, die werden dann christlich beeinflusst, ja, es gibt es dann Bekehrungsversuche, und die haben einen riesigen Wirbel gemacht, und die Verantwortlichen, nicht Christen, die Verantwortlichen die Asylverantwortlichen von Chur und vom Bündnerland sind hingestanden und haben gesagt, diese Menschen machen einen professionellen, guten Job und haben diese Angriffe abgewehrt. Die Christen mussten sich gar nicht wehren. Warum? Weil die Christen Gutes tun. Wenn wir bekannt sind als Menschen, die Gutes tun, dann werden die Leute nicht schimpfen. Deshalb bin ich so dankbar auch über die Berner Gruppe, die jedes Jahr kommt. Und ich bin ja da auch gerne immer mit dabei. Und das ist etwas, was auch einfach wahrgenommen wird. Wir machen es ja nicht berechnend, damit es wahrgenommen wird, sonst müssten wir mehr die Presse einladen. Wir machen es aus Liebe. Aber hier steht unsere Antwort auf den Staat, auch gerade da, wo es uns Mühe macht. Denkt dran, das war Zeit Neros. Unsere Antwort ist nicht, dass wir die ganze Zeit schimpfen über den Staat, sondern Gutes tun. Ich finde es ein Geschenk, dass wir Tischlein deck dich hier haben können. Wir können einfach Gutes tun. Leute von der Gemeinde helfen mit. Ist doch eine super Sache. Auch andere Dinge. Vielleicht öffnet uns Gott noch mehr Türen. Wenn wir bekannt sind als Menschen, die Gutes tun, dann kann unsere Botschaft auch anecken. Und das wird sie auch. Unsere Botschaft wird immer anecken, weil wir den Menschen nicht einfach sagen können, bleib wie du bist schon recht, ja, ja, am Schluss kommen alle in den Himmel, so können wir nicht reden, weil in der Bibel etwas anderes steht. Ja, wir müssen den Menschen die klare Botschaft auch sagen, dass ein Mensch ohne Glauben an Jesus keine Hoffnung auf die Ewigkeit hat. Und das hören die Menschen nicht gern. Aber wenn wir als Menschen bekannt sind, die Gutes tun, dann veranlassen wir die anderen Menschen, dass sie einfach hören müssen. Und wenn wir bekannt sind als die, die immer nur motzen, ja, dann ist klar, dass wir nicht ernst genommen werden. Das ist ja klar. Deshalb ist dieser Text auch hier so praktisch. Und dann noch zum Abschluss steht hier nicht im Text, aber was können wir auch noch tun im Blick auf den Staat, neben dem Gutes tun? Beten, wo steht das? Mit dem Beten für den Staat. Schreibt auch Paulus. Wo könnte das stehen? Das Gebet für den Staat. Ja, genau, wir kommen der Sache näher. 1. Timotheus. 1. Timotheus 2,4 kennen wir. Und das, was voraus geht, sehen wir hier. Vers 4 heißt, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist dann Vers 4. Und dem geht voraus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Sogar Danksagung, Nero. Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Und ich möchte dazu gar nichts mehr sagen, sondern euch einladen zu einer Gebetszeit, wo wir einfach mal Danke sagen für das, was wir haben und für unsere Menschen, die in Verantwortung stehen, beten. Ich mache dann den Abschluss. Ich bitte euch nicht allzu lange Gebete zu sagen, eher lieber kurz und dann vielleicht zweimal, dass es lebendig bleibt. Okay?